Wenn es eine Hepatitis B und Hepatitis D Infektion gibt, man nennt das Superinfektion, wenn sich eine Infektion auf die andere draufpflanzt, dann wird die Erkrankung viel schlimmer. Etwa 20% der Leute, die chronische Infektion mit Hepatitis B und D haben, sterben dran. Also das ist schon relativ problematisch.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 31. Jänner 2026 in New York City. Und heute geht es wieder mal um ein Hepatitis-Virus, und zwar ums Hepatitis-B-Virus. Das Virus gehört zu den Hepatnaviridae. Es hat unterschiedliche Serotypen. Ich glaube, es gibt 4 verschiedene Serotypen und die schlüsseln sich dann auch noch in unterschiedliche Genotypen auf. Und es hängt ein bisschen vom Genotyp ab, wie stark die Erkrankung ausfällt, beziehungsweise wie leicht es zu Komplikationen kommt und wie einfach es ist, die Erkrankung zu behandeln. Diese Viren haben ein ziemlich interessantes Genom. Die haben doppelsträngiges DNA-Genom und das ist zirkulär. Also es ist nicht ganz doppelsträngig, nicht ganz zirkulär. Da gibt es noch ein paar Feinheiten, aber ich glaube, da gehen wir zu sehr ins Detail. Aber was die haben, ist im Prinzip ein Covalently Closed Circular DNA oder CCC-DNA. Die Viruspartikel sind relativ klein, 42 Nanometer im Durchmesser. Innen drinnen haben wir eben unser Genom. Dann haben wir sehr regulär geformtes Nukleokapsid, also das ist mal die erste Hülle. Und dann haben wir eine Fettschicht, eine Lipidhülle, und in dieser Lipidhülle sitzt das Oberflächenantigen oder HBsAg, also Hepatitis B Surface Antigen. Wie schon gesagt, das Genom ist interessant, und zwar auch deshalb, weil das zwar ein DNA-Genom ist, aber es eben eine RNA-Zwischenstufe gibt. Das heißt, dass diese Viren im Prinzip zwar keine Retroviren sind wie HIV, aber doch eine reverse Transkriptase haben. Das heißt, sie können DNA in RNA umwandeln und dann RNA wieder in DNA. Und das ist was ganz Besonderes, das können die meisten Viren nicht. Das andere Interessante an diesem Virus ist, dass es so ähnlich, aber anders als bei Herpesviren, sein Genom in Zellen einlagern kann, und zwar in den Zellkern. Und das kann dort für viele Jahre bleiben und das kann zu chronischen Infektionen führen. Und das ist eigentlich auch das größte Problem, das wir mit Hepatitis B-Viren haben. Hepatitis B-Viren sind humane Viren. Es gibt zwar verwandte Viren in anderen Tieren, unter anderem in Menschenaffen und anderen Affen, aber auch zum Beispiel in Vögeln. Man nimmt an, dass die Viren, die humanen Viren, die Säugetierviren und die Vogelviren sich etwa vor 300 Millionen Jahren getrennt haben. Also es ist schon ziemlich lang her. Und dazwischen gab es halt sehr viel Evolution. Also wie gesagt, es gibt unterschiedliche Genotypen. Das hat sich auch in der humanen Population mit den unterschiedlichen Migrationsrouten quasi mitbewegt, das Virus, und ist im Prinzip eine Evolution durchgegangen in unterschiedlichen menschlichen Populationen. Und man kann dieses Virus auch schon sehr früh nachweisen. Es ist ja mittlerweile möglich, dass man alte Knochen zum Beispiel aus der Steinzeit ansequenziert, das Genom von den Menschen, die da damals gestorben sind, sequenziert. Und da sequenziert man dann im Prinzip auch die DNA von diesem Hepatitis B-Virus mit. Und deswegen wissen wir, dass das schon in der Steinzeit, in der Bronzezeit, auch im Mittelalter zu Infektionen geführt hat. Teilweise haben da Genotypen zu Infektionen geführt, die mittlerweile ausgestorben sind. Teilweise sind das im Prinzip die gleichen Viren, die gleichen Genotypen, die nach wie vor in Menschen zirkulieren. Die Erkrankung selbst, also das ist ja im Prinzip eine Hepatitis, eine Leberinfektion, Leberentzündung, ist schon sehr, sehr lang bekannt, wurde unter anderem von den Babyloniern beschrieben, vom Hippokrates. Es gibt da einen interessanten Bericht von Luhrmann von 1885 aus Bremen. Da hat man schon angefangen, gegen Pocken zu impfen. Normalerweise sind diese Impfstoffe in Kühen produziert worden, aber gelegentlich hat man das anscheinend auch in Menschen gemacht und da hat man eben einen Pockenimpfstoff verwendet, der von Menschen stammte und anscheinend war der kontaminiert mit Hepatitis B. Und als man dann angefangen hat zu impfen, kam es zu einem Hepatitis B-Ausbruch unter den Geimpften. 1909 ist auch ein Ausbruch beschrieben, der mit Syphilis-Behandlung assoziiert war. Da hat man im Prinzip Medikamente gespritzt gegen Syphilis und die Nadeln nicht gereinigt zwischen den Patienten. Und da ist das eben auch beschrieben, dass es zu Hepatitis gekommen ist. Im Zweiten Weltkrieg gab es einen großen Ausbruch mit ungefähr 300.000 Soldaten, die infiziert waren, und zwar US-Soldaten, die sind gegen Yellow Fever, also gegen Gelbfieber, geimpft worden und anscheinend war dieser Impfstoff auch kontaminiert. Bei Hepatitis am Anfang hat man eigentlich nicht wirklich sagen können, welches Pathogen die Hepatitis auslöst. Das hat sich ja nachher herausgestellt, dass wir einige unterschiedliche Hepatitis-Viren haben, also A, B, C, E. Über D werden wir noch reden, das ist ein bisschen speziell. Aber in den 1950er Jahren hat man schon angefangen zu differenzieren, und zwar zwischen Typ A. Das ist Hepatitis, die man über die oral-fäkale Route bekommt. Darüber haben wir vor ein paar Wochen gesprochen. Und Typ B, das wurde Serum-Hepatitis genannt. Eben die Infektionen entstehen über Transfer von Serum oder humanen Material. Und über die Infektionswege werden wir auch noch reden in ein paar Minuten. In den 1960er Jahren hat dann gewisser Baruch Blumberg das Virus identifiziert, anfangs eben ein Antigen, das mit dem Virus assoziiert ist, nämlich dieses Oberflächenprotein, dieses HBsAg, also dieses Hepatitis B Surface Antigen. Und der hat das in Blutproben von australischen Aborigines gefunden und hat das deshalb Australia Antigen genannt, also australisches Antigen. Und der hat dann auch 1976 den Nobelpreis für die Entdeckung von Hepatitis B bekommen. In den 1970ern hat dann der David Dane die Viruspartikel sichtbar gemacht, und zwar mit Hilfe von Elektronenmikroskopie. Das war auch von Serum von Infizierten. Die Partikel hat man dann auch Dane Particles genannt, also im Prinzip nach ihm. Und 1971 hat die amerikanische FDA, also das ist die amerikanische Zulassungsbehörde für Lebensmittel und Impfstoffe und Arzneimittel, auch schon einen Test zum Screening von Blutproben bzw. Blutkonserven entwickelt gehabt, damit man eben testen konnte, ob die Blutkonserven, die man verwendet hat, sicher waren. Bisschen was zur Infektion. Wie kann man sich mit Hepatitis B infizieren? Grundsätzlich über Blut, Blutprodukte, Nadeln, also was da ein großes Problem ist, ist intravenöser Drogengebrauch, wo Nadeln geteilt werden, über sexuelle Kontakte. Ganz ein wichtiger Faktor ist während der Geburt. Also da passiert es leider oft, dass Hepatitis B-infizierte Mütter die Babys anstecken. Und früher waren auch Tattoos und Akupunktur ein Problem. Da weiß man aber mittlerweile, dass man eben diese Nadeln, die man verwendet, säubern muss, und das passiert eigentlich sehr selten, dass man sich über Tattoos und Akupunktur ansteckt mittlerweile. Das Virus hat eine sehr lange Inkubationszeit, zwischen 30 und 180 Tagen. Das ist von Vorteil, das heißt, man kann auch, nachdem man mit infiziertem oder mit kontaminiertem Material in Berührung gekommen ist, noch impfen. Man muss das aber sehr schnell machen. Ja, nach etwa 30 bis 180 Tagen kommt es zu Symptomen. Das sind anfangs Muskelschmerzen, leichtes Fieber. Es kann sein, dass einem schlecht ist, dass man erbrechen muss. Müdigkeit, Bauchschmerzen und dunkler Urin zum Beispiel kann auch ein Symptom sein. Das passiert deshalb, weil wenn die Leber angegriffen ist und das Virus vermehrt sich eben in der Leber, dann kann Bilirubin nicht mehr abgebaut werden von der Leber und das wird dann über den Urin ausgeschieden und deswegen hat man dunklen Urin. Ja, im Laufe der Infektion kommt es dann eben zu Gelbsucht, also zu einer Hepatitis, zu einer Leberinfektion. Und da kann sich eben als eins der Symptome die Haut gelb färben, beziehungsweise die Augen können sich gelb färben. Was zu dem dunklen Urin noch dazu kommt, ist oft heller Stuhl, weil eben keine Gallensekrete ausgeschieden werden. Das sind so typische Symptome von einer Hepatitis, wie gesagt, man landläufig Gelbsucht nennt. Man sieht dann auch die Leberwerte raufgehen, also diese Alanintransferase, die man da oft misst, das ALT, das findet man dann eben vermehrt, weil Leberzellen zerstört werden und das freigesetzt wird. Und nicht alle Leute, die sich infizieren, sind symptomatisch. Also ungefähr ein Drittel bis die Hälfte aller Erwachsenen, die sich infizieren, sind eigentlich asymptomatisch. Aber was schon passieren kann, ist, dass beim kleinen Anteil der Infizierten das recht schwer verlaufen kann und dass es wirklich zum Leberversagen kommt. Und das ist natürlich dann schon problematisch. Es kann auch sein, dass andere Organe betroffen sind. Es kann zum Nierenschaden kommen. Es kann aber auch zu Gefäßentzündungen kommen. Also es gibt unterschiedliche Symptome, die zusätzlich zum Leberschaden auftreten können. Beim Großteil der Erwachsenen, wenn die sich infizieren, die werden wieder gesund. Im Prinzip wird die Viruserkrankung oder die Infektion durchs Immunsystem beendet und man hat dann auch recht starke und lebenslange Immunität, wenn das passiert. Also bei 90% der Erwachsenen, wenn die sich infizieren, die können im Prinzip die Infektion wieder loswerden. Bei jüngeren Kindern ist es so, dass nur etwa 30% die Infektion wieder loswerden. Und gerade bei Neugeborenen, wenn die sich infizieren, also durch die Mutter, werden nur etwa 5% die Infektion wieder los. Das heißt, die restlichen, die Infektion nicht loswerden, kriegen im Prinzip eine chronische Infektion. Und das ist hochproblematisch. Also diese chronischen Infektionen, da setzt sich das Virus in der Leber fest. Und das Problem ist aber dann, dass einerseits das Virus Leberzellen zerstört mit der Zeit, andererseits das Immunsystem natürlich auf diese Infektion reagiert und anfängt, Zellen abzutöten. Und dadurch kommt es dann zu einem relativ problematischen Leberschaden. Das äußert sich zuerst mal über Leberzirrhose. Zirrhose hat man wahrscheinlich schon mal gehört, das ist im Prinzip eben genau das, dass es zu Schäden in der Leber kommt. Dann kommt es zur Vernarbung vom Gewebe. Und das ist eben eine Zirrhose. Und das kann dann weiter fortschreiten und das kann dann zu Leberkrebs führen. Und bei diesen chronischen Infektionen führt das bei etwa 15-40% der Infizierten über Zeit zu Leberzirrhose und dann zu Leberkrebs. Also diese Infektionen sind krebserregend und das ist natürlich ein großes Problem. Und man wird das dann auch nicht mehr los. Das ist das nächste Problem. Wenn man diese chronische Infektion hat, ist man nicht unbedingt symptomatisch, zumindest am Anfang nicht. Aber man kann wieder Hepatitis bekommen, also einen Ausbruch einer akuten Hepatitis. Wenn man zum Beispiel viel Alkohol trinkt oder durch Drogenkonsum kann das auch passieren. Die Schätzungen sind, dass so 250 bis 300 Millionen Leute weltweit chronische Hepatitis B-Infektionen haben. Man schätzt auch, dass etwa 800.000 Leute pro Jahr an den Folgen dieser chronischen Infektionen sterben, also an Leberzirrhose und an Leberversagen, Leberkrebs. Und man kann auch annehmen, dass etwa 1,5 Millionen neue akute Infektionen jedes Jahr dazukommen. In etwa 50% aller Leberkrebserkrankungen in Europa sind übrigens auf entweder Hepatitis B oder Hepatitis C zurückzuführen. Hepatitis C kann auch Leberkrebs verursachen, also aber ganz ein anderes Virus, über das werden wir wahrscheinlich in der Zukunft mal sprechen. Diese Infektionen sind recht prävalent in Afrika. Etwa 7-8% der Bevölkerung dort sind infiziert. Die westpazifische Region, also das schließt jetzt zum Beispiel die Mongolei und China mit ein, aber auch im Prinzip Indonesien und so weiter und so fort, da ist die Prävalenz auch relativ hoch. In Nordamerika und in Mitteleuropa ist die Prävalenz relativ niedrig. In Europa ist es aber auch so, dass vor allem Staaten des ehemaligen Ostblocks höhere Infektionsraten haben als jetzt Westeuropa oder Mitteleuropa. Wenn man sowas mal hat, kann man natürlich versuchen, das zu behandeln. Es gibt ein paar Medikamente, die man da verwenden kann. Antivirale Medikamente wie Tenofovir, das mit der Polymerase des Virus interagiert und die hemmt. Das kann funktionieren. Man kann auch Interferon geben. Das Problem ist, dass diese Behandlungen relativ viele Nebenwirkungen haben und nicht besonders effizient sind. Also Hepatitis B, wenn man es mal chronisch hat, ist schon ein ziemliches Problem, das nicht gelöst ist im Prinzip. Wenn man über Hepatitis B redet, muss man auch über Hepatitis D reden. Hepatitis D ist wieder ein anderes Virus. Vielleicht gar kein ganzes Virus. Das ist recht interessant. Das ist eben ein Virus, das zu den Riboziviriae gehört. Und das ist interessant, weil das kann eigentlich selbst sich, das kann sich selbst nicht vermehren. Das braucht ein zweites Virus, um sich vermehren zu können, und zwar das Hepatitis B-Virus. Und sowas nennt man ein Satellitenvirus. Im Prinzip hat das negativ strengiges RNA genommen, zwar Einzelstrang, zirkulär, und es kodiert eigentlich nur für zwei Proteine. Und im Prinzip besteht das Virus aus dem Genom und eben zwei Proteine, die das Genom umgeben. Und eingepackt ist es dann aber in Viruspartikel von Hepatitis B. Das heißt, es kann nur in Zellen infektiöse Partikel generieren, die auch mit Hepatitis B infiziert sind. Also das ist von der Molekularbiologie und von der Virologie her sehr interessant. Das Virus ist 1977 entdeckt worden und 1986 das erste Mal sequenziert worden. Heute weiß man, dass es 8 unterschiedliche Spezies von Hepatitis D-Viren gibt. Das Problem hier ist, dass wenn es eine Hepatitis B- und Hepatitis D-Infektion gibt, man nennt das Superinfektion, wenn sich eine Infektion auf die andere draufpflanzt, dann wird die Erkrankung viel schlimmer. Das heißt, man hat viel öfter, wenn man sich zuerst mal mit dem infiziert, ein Leberversagen, und es geht auch viel schneller, man entwickelt viel schneller Leberzirrhose und Krebs. Etwa 20% der Leute, die chronische Infektion mit Hepatitis B und D haben, sterben dran. Also das ist schon relativ problematisch. Und man schätzt so, dass zwischen 15 und 50 Millionen Menschen mit dieser Kombination aus Hepatitis B und Hepatitis D weltweit infiziert sind, chronisch. Das Gute ist, wenn man Schutz gegen Hepatitis B hat, also durch eine Impfung zum Beispiel, dann ist man auch vor Hepatitis D geschützt, weil das Viruspartikel, die Hülle von dem Virus ja im Prinzip das gleiche ist. Das heißt, wenn man neutralisierende Antikörper gegen Hepatitis B hat, dann neutralisiert man auch Hepatitis D. Das Positive, das Gute an Hepatitis B ist, dass es echt gute Impfstoffe gibt. Das ist eine interessante Geschichte, wie die entwickelt wurden. Man hat schon am Anfang erkannt, dass im Prinzip, wenn sich jemand mit Hepatitis B infiziert, dass da im Serum, im Blut zwei unterschiedliche Partikel auftauchen. Einerseits das richtige Virus, wo wir es genommen haben, dann das Kapsid und dann außen die Hülle mit dem Oberflächenantigen. Und dann zusätzlich noch Viruspartikel, wo das Genom und das Core, also diese Core-Partikel innen, fehlt. Das heißt, man hat nur die Lipidhülle und das Oberflächenprotein, aber es ist leer. Und das nennt man ein virusähnliches Partikel. Das ist natürlich nicht infektiös, weil da ist kein Genom drinnen. Und das hat auch eine andere Dichte als das infektiöse Virus. Und man hat dann 1971 angefangen, einen Impfstoff zu entwickeln, der darauf basiert hat, dass man Plasma von Infizierten genommen hat und diese leeren Partikel rausgereinigt hat und die dann als Impfstoff verwendet hat. Das wurde entwickelt von Morris Hillemann. Der ist historisch gesehen einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Impfstoffentwickler. Und das ist natürlich sehr stark prozessiert worden. Man hat da natürlich sicherstellen müssen, dass da keine anderen Viren dabei sind, kein infektiöses Hepatitis B-Virus, sondern wirklich nur diese leeren Partikel. Das hat man gemacht, indem man diese Partikel rausgereinigt hat, im Prinzip aufgelöst hat. Und das kann man zum Beispiel mit Kautropenreagenzien machen, wie Harnstoff. Und wenn man den Harnstoff dann entfernt, dann formen sich diese Partikel wieder. Aber alles andere, was da drinnen war, wurde inaktiviert. Also das war ein dreistufiges Verfahren, mit dem das gemacht wurde. Es war recht kompliziert, war aber effizient. Und der Impfstoff basierend auf dem Verfahren ist 1981 zugelassen worden. Man hat dann aber einen besseren und leichteren Weg gefunden, um diesen Impfstoff herzustellen. Man ist draufgekommen, wenn man das Gen für dieses Oberflächenantigen von Hepatitis B in Hefe exprimiert, also wenn man der Hefe die Information gibt, wie man dieses Protein herstellt und die Hefe dieses Protein im Prinzip herstellt, dann formen sich diese Partikel auch. Und die kann man dann rausreinigen aus den Hefen. Und da wurde im Prinzip Saccharomyces cerevisiae verwendet, also ganz normale Bäckerhefe. Dann kann man das als Impfstoff verwenden. Und das ist natürlich ein rekombinanter Impfstoff. Das heißt, der ist nie mit einem Virus mit infektiösem Material in Berührung gekommen. Das heißt, der ist super sicher. Und natürlich haben sich da auch Unmengen von Impfstoff herstellen lassen. Also diese Hefe-Fermentationen, da hat man relativ hohe Ausbeuten und kriegt wirklich sehr viel Material. Das macht es eigentlich sehr, sehr viel einfacher, diesen Impfstoff herzustellen. Und der Impfstoff ist dann 1986 zugelassen worden und hat dann den alten Impfstoff, der aus dem Serum gewonnen wurde, ersetzt. Ja, und das ist im Prinzip der gleiche Impfstoff, den wir nach wie vor verwenden für Hepatitis B. Die Grundimmunisierung ist typischerweise 3 Impfungen. Kann sein, dass man später noch Auffrischungsimpfungen braucht. Und dieser Impfstoff schützt sehr, sehr gut vor Hepatitis B-Infektionen. Der hat eine Effektivität von etwa 90%. 3-mal impfen ist natürlich viel. Es gibt da mittlerweile auch eine neue Generation von Impfstoff, eine Weiterentwicklung. Im Prinzip ist das Antigen, also die Viruspartikel, die drinnen sind, die virusähnlichen Partikel sind die gleichen, aber das Adjuvant, also der Wirkverstärker, der verwendet wird, hat sich verändert und da braucht man dann im Prinzip nur mehr 2-mal impfen. Der neue Impfstoff ist 2017 in den USA zugelassen worden und 2020 in Europa. Ja, also wie gesagt, mit der Impfung kann man das Problem eigentlich ganz gut beheben. Was auch dazu gesagt werden sollte, ist, dass diese Impfung von der WHO für alle Neugeborenen empfohlen wird. Und zwar innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt. Gerade in Ländern, wo die Infektionsrate mit Hepatitis B sehr hoch ist, macht das ganz, ganz viel Sinn, weil es sich auch oft um Länder handelt, wo man vielleicht gar nicht testen kann, wo man nicht weiß, ob die Mutter infiziert ist, chronisch infiziert mit Hepatitis B ist. Und wenn man das Baby gleich nach der Geburt impft, dann geht sich das noch aus. Das heißt, es baut noch einen Schutz auf, weil eben die Inkubationszeit so lang ist und man kann dadurch noch eine Infektion verhindern. Im Idealfall wird der Impfstoff innerhalb von 12 Stunden gegeben. Also ich glaube, in Österreich ist die Empfehlung, wenn man Hepatitis B-infizierte Mutter hat, dann sollte das Baby innerhalb von 12 Stunden die erste Dosis des Impfstoffs erhalten. Ja, und zu dieser Impfung von Babys gab es vor kurzem auch eine ziemliche Kontroverse in den USA. Also in vielen europäischen Ländern ist es so, dass es schon empfohlen ist, dass Babys geimpft werden. Aber wenn man weiß, dass die Mutter Hepatitis B negativ ist, dann sagt man, dass die Impfung später, ein paar Wochen nach der Geburt durchgeführt werden sollte. Und wie gesagt, in vielen anderen Ländern global ist es halt so, dass man wirklich eigentlich alle Kinder impft, alle Babys impft und zwar gleich nach der Geburt, weil eben das Risiko groß ist, dass die Mutter positiv war. In den USA war das bis vor kurzem auch so. Also da war die Empfehlung, dass man alle Babys gleich nach der Geburt Hepatitis B impft. Und da gab es eben vor kurzem eine heiße Diskussion drüber und das ist in den USA jetzt nicht mehr empfohlen. Da gibt es eben ein Gremium, ein Komitee, das die CDC, also die Gesundheitsbehörde, berät und denen Vorschläge macht, wie Impfungen verwendet werden sollen. Und die sind komplett neu besetzt worden durch die Trump-Regierung. Und da hat sich eben einiges geändert. Da gibt es mittlerweile viel Skepsis gegen Impfungen. Und ja, die haben halt jetzt die Empfehlung geändert. Ich glaube, praktisch wird sie wahrscheinlich nicht sehr viel ändern, weil die Impfung hoffentlich nach wie vor durchgeführt wird. Aber da gab es eben ziemlich heiße Diskussionen drum. Na gut, das war's für heute mit Hepatitis B. Ziemlich problematisches Virus, gerade wenn man chronische Infektion damit hat. Vor allem auch dann, wenn es eine Co-Infektion mit Hepatitis D gibt. Das kann ziemlich schlimme Folgen haben und man kann es eigentlich nicht besonders gut behandeln. Auf der anderen Seite gibt es aber sehr, sehr gute Impfungen, die Infektionen grundsätzlich mal verhindern. Ja, das war's für heute bei Virologisch. Wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.